Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 30. Juni 2014 zum Thema Ratten, Wölfe und Menschen, das anthropozentrische Weltbild und die Fakten. Zu Gast ist Kurt Kottraschall, Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
So, beim dritten Versuch darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier im Kepler Salon. Freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Freue mich auch gleichzeitig, dass wir keinen 30 Grad Sommermontag haben, weil sonst wird es wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend, aber ich denke, so passt es gut. Ich möchte auch gleich darauf hinweisen, an der Bar drüben wird es über einen Screen genauso übertragen. Also wenn es zu viel wird, da stehen oder zu eng oder zu heiß, dann bitte einfach rübergehen. Da bekommt man auch alles mit und ist auch sehr, sehr gemütlich und man hat ein bisschen mehr Platz. Ja, Ratten, Wölfe und Menschen, das anthropozentrische Weltbild und die Fakten ist heute unser Thema. Bei mir zu Gast ist Kurt Kottraschall. Ich glaube, er ist bekannt. Mein Name ist Barbara Krennmeier und ich freue mich sehr, dass ich diesen Abend mit Herrn Kottraschall heute gestalten darf. Zu Beginn ein paar Hinweise, zuerst zu organisatorischer Natur. Einige kennen das ja schon. Zu Beginn wird Herr Kottraschall mal so circa eine halbe Stunde lang erzählen und dann gibt es die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen. Dazu bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen von meiner Kollegin dann ein Mikrofon und ich bitte Sie, da auch wirklich reinzusprechen, auch wenn es sehr ungewohnt ist am Anfang. Aber es werden ja alle Veranstaltungen aufgezeichnet und stehen dann auf der Website zum Nachhören zur Verfügung. Und da ist es immer sehr hilfreich, wenn man auch die Frage zur Antwort hört, sonst wird es ein bisschen schwierig nachvollziehbar. Ja, wie Sie ja auch wissen, ist der Kepler Salon bei freiem Eintritt und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei den Finanziers des Kepler Salons. Das sind die Stadt Linz, Land Oberösterreich, Sponsoren, aber auch die Freunde des Kepler Salons. Ein Verein, mit dem Sie auch gerne diesen Kepler Salon unterstützen können. In unserem Quartalsprogramm finden Sie hinten ein Anmeldeformular. Bitte ausfüllen und anmelden und so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es diesen Kepler Salon auch in Zukunft noch geben wird. Gut, so viel zu dem, aber jetzt zu unserem Gast und zu unserem Thema. Ja, muss man Kurt Kottraschall vorstellen, ist die Frage. Er ist in Linz geboren, hat dann in Salzburg Biologie studiert und leitet bereits seit 1990 die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie in Grünau in Oberösterreich und ist Professor am Departement für Verhaltensbiologie an der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Uni Wien. Er hat das Wolfsforschungszentrum mitbegründet, das wissen, glaube ich, auch viele von Ihnen, und leitet die Arbeitsgruppe Mensch-Tier-Beziehung an der Uni Wien. Er ist Präsident des Instituts für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung, also ein Thema, mit dem wir uns ja heute ganz intensiv auch beschäftigen werden, und des Vereins Schulhund.at. Und er publiziert auch ganz, ganz viel. Es gibt etwa 200 wissenschaftliche Beiträge in Fachzeitschriften, Buchbeiträge und Bücher. Eines haben Sie auch mitgebracht. Das ist 2013 Österreichs Wissenschaftsbuch des Jahres gewesen. Sollen wir es gleich vorstellen oder wollen Sie darauf eingehen?
Ach, das machen wir später.
Machen wir später.
Außerdem ist es gerade bei Piper als Taschenbuch gekommen. Also es ist noch billiger geworden.
Okay, wunderbar. Ja, und Kurt Kottraschall ist Österreich Wissenschaftler des Jahres 2010. Ja, also ich freue mich sehr, dass er hier heute bei uns ist, um über Tiere, Menschen und das Verhalten zu sprechen. Ich habe nie geheiratet, weil ich drei Haustiere zu Hause habe, die den gleichen Zweck erfüllen wie mein Ehemann oder wie ein Ehemann. Ich habe einen Hund, der jeden Morgen knurrt, einen Papagei, der den ganzen Nachmittag flucht, und eine Katze, die spät in der Nacht nach Hause kommt. Das bin jetzt nicht ich. Ich habe einen Ehemann und keine Haustiere. Das hat die Marie Corelli gesagt, eine britische Schriftstellerin, die vor etwa 100 Jahren gelebt hat. Ja, ich habe es deshalb ausgewählt, weil es ganz gut zeigt, wie oft Tiere soziale Funktionen für Menschen übernehmen und natürlich auch Gefühle auslesen. Das kennen Sie alle, die Haustiere haben, ganz besonders, aber ich denke, da kann jeder mitreden. Wie sieht es aber mit dem sozialen Verhalten von Tieren untereinander aus? Was empfinden Tiere selbst? Und vor allem auch, welche geistige Leistungen bringen Tiere? Und eben die große Frage, wie unterscheidet sich Tier und Mensch? Also diese beiden Lebewesen, wo gibt es da Unterschiede? Gibt es da Unterschiede? Und damit beschäftigt sich die vergleichende Verhaltens- und Kognitionsforschung bereits seit vielen Jahren. Und unser menschenzentriertes Weltbild gerät dadurch immer mehr ins Wanken. Ja, und wenn man in Österreich über dieses Thema spricht, Fragen hat, nachdenkt, dann kann man an Kurt Kotzerschall nicht vorbei, denke ich. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und uns einfach jetzt mal einen Einblick gibt in den Stand der Forschung und vor allem, was das jetzt bedeutet für das Miteinander von Tier und Mensch. Bitte sehr.
Danke. Danke für die nette Einführung, die immer etwas verlegen macht. Es macht den Start immer etwas schwieriger. Die Dame aus England hätte ich gern noch gefragt, wie es denn mit Sex dann steht. und zur eher unzähligen Frage, Unterschied zwischen Tier und Mensch, Konrad Lorenz hat schon immer gesagt, wen meinen Sie jetzt mit Tier, den Regenwurm oder den Schimpansen? Nicht? Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gastgeberin, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier in den heiligen Hallen des Kepler Salons auftreten zu dürfen. Und es freut mich natürlich, nachdem ich auch einige bekannte Gesichter sehe im Saal. Ich habe nur ein Wermutstropfen ist, ich darf nicht so lange reden, wie ich wahrscheinlich reden würde, aber versuchen wir es mal. Okay. Sie werden mich unterbrechen. Gut. Es ist schon etwas eine seltsame Geschichte mit Menschen und Tieren. Ich finde es toll, dass wir trotz der Fußball-WM hierher gefunden haben. Nicht? Fußball hat ja offenbar auch mehr mit Mensch-Tier-Beziehung zu tun, seitdem es Fußballspieler gibt, die beißen. Sie alle kennen Fabeln. Sie wissen wahrscheinlich, dass Deborah Sengel vor nicht allzu langer Zeit eine Ausstellung im Esel-Museum hatte, wo sie mit Hilfe von an die 170 ausgestopften Ratten Szenen aus Karl Kraus' Die letzten Tage der Menschheit darstellte. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass ich natürlich absolut der Meinung bin, dass Kunst und Wissenschaft alles können dürfen müssen dürfen. Aber Kunst und Wissenschaft finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern im gesellschaftlichen Rahmen. Daher müssen sich Kunst und Wissenschaft auch gefallen lassen, dass man über sie diskutiert. Besonders über die Mittel der Kunst. Und ich habe diese Ausstellung deswegen so interessant gefunden, weil sie ein bezeichnendes Licht auf die Einstellung sehr vieler Menschen, besonders dieser Kulturmischpoche, würde ich mal sagen, auf Tiere wirft. Das Kulturmischbrauche war jetzt nicht abwertend, das hat sich nur so ein bisschen auf ihn bezogen. Gut, das heißt, was sehen wir denn da eigentlich? Was wir da sehen, ist im Prinzip eine Fabel. Ne? Das heißt, Tiere werden ausschließlich dazu verwendet, um menschliche Befindlichkeiten darzustellen. Ich muss mich, bevor ich da schwungvoll weitermache, muss ich mich nur entschuldigen. Sie wissen ja, Geisteswissenschaftler haben meistens ein ausgefeiltes Redemanuskript und keine Bilder. Ich bin eher Naturwissenschaftler, das heißt, ich habe kein Redemanuskript, aber Bilder. Und ich brauche die auch, weil sonst geht's nicht gut. Okay. Das heißt, dass Tiere in der Fabel eben verwendet werden, um Menschen zu symbolisieren, das wissen wir alle. Das ist so, ich werde darauf noch zurückkommen. Aber im Zuge der Verwendung echter Tiere muss wohl die Frage erlaubt sein, erstens, was spiegelt das für eine Einstellung wider? Und zweitens, ist das wirklich okay? Ich möchte jetzt nicht wirklich da jetzt den Moralapostel spielen, solange wir noch im Supermarkt Fleisch kaufen, sind diese 170 ausgestopften Ratten, würde ich sagen, ein kleineres Problem oder überhaupt kein Problem. Aber das Prinzip ist doch, es werden Tiere dazu verwendet oder instrumentalisiert, um menschliche Befindlichkeiten darzustellen. Ich habe mich auch getraut, nachzufragen, was wäre die Reaktion gewesen, wenn wir jetzt tote rumänische Straßenhunde, wovon es im Moment Tausende gibt, verwendet hätten, wenn man die ausgestopft hätte, um das nachzustellen, da hätte es vermutlich einen Shitstorm in Wien gegeben. Und ich habe auch provoziert und ich habe gefragt, was wäre, wenn wir die Toten aus dem syrischen Bürgerkrieg dazu verwendet hätten und dann war es überhaupt aus. Und das verstehe ich ganz, weil ich meine, so groß ist der Graben zwischen uns und den anderen ja auch wieder nicht. Also nur um sozusagen, ich will jetzt keine faschistischen Statements da abgeben, aber nur um sozusagen das Prinzip zu verdeutlichen, habe ich das schon gesagt. Wie gesagt, ich habe gehofft, dass zumindest in Wien eine Diskussion darüber in Gang kommen würde, über die Beziehung von uns zu den anderen, aber es war nicht. Sogar die Presse hat die Diskussion verweigert. Das heißt, eigentlich könnte man sich, wie gesagt, das ist jetzt kein Angriff auf die Deborah Sengel, sondern es ist eine Diskussion über die Mittel der Kunst und was sie über die Einstellung zu den Tieren aussagen. Eigentlich könnte man sich ja darüber freuen, wenn man die Künstler immer mehr Tiere einsetzen, könnte man sagen, die Artgrenzen verschwimmen, nicht? Man könnte aber sagen, das ist sowas wie ein metaphorischer Missbrauch, nicht? Man könnte dann auch weiter fragen, was sind Tiere für Menschen überhaupt? Und zwar immer schon gewesen. Letztlich kommt man immer darauf zurück, dass Tiere Spiegel unserer selbst sind. Nicht? Wir können das unterschiedlich, das heißt, wir haben praktisch zwei Enden eines Kontinuums. Wir Menschen vermenschlichen in einer unglaublich zwanghaften Art und Weise nicht nur unsere Autos und den lieben Gott, sondern auch natürlich die Tiere. Das heißt, einerseits sind Tiere sowas wie reine Projektionsflächen für Zuschreibungen, metaphorische Zuschreibungen. Wir vermenschlichen gerade die Tiere unglaublich. Wir projizieren rein, was wir selber sozusagen erleben. Auf der anderen Seite natürlich sind Tiere immer schon, aber besonders in den letzten 200 Jahren, naturwissenschaftliche Forschungsmodelle gewesen oder geworden. Tiermodelle sozusagen, in der Biologie auch und der Zoologie auch, um ihrer selbst willen, aber letztlich geht es immer um Menschen. Nicht? Das Mausmodell in der biomedizinischen Forschung wird nicht deswegen eingesetzt, weil wir mehr über Mäuse wissen wollen. Nicht? Also das sind sozusagen zwei Enden, extreme Enden eines Kontinuums und wo Individuen oder Kulturen stehen in dem Kontinuum, in diesem individuellen Gleichgewicht zwischen Zuschreibungen und objektivem Wissen, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Das heißt, Tiere sind für Menschen primär mal Spiegel, sozusagen Brücken zum Baum der Erkenntnis. Und das ist nicht ganz konfliktfrei, weil der Baum der Erkenntnis war in der abendländischen Geistesgeschichte immer so eine ambivalente Geschichte. Vom Baum kann man fallen und es war schließlich die Schlange, die uns den Weg zum Baum der Erkenntnis geebnet hat. Das heißt, der Baum der Erkenntnis ist nicht sehr positiv angeschrieben. Ich muss persönlich sagen, ich bin der Schlange sehr, sehr dankbar. Die Welt war unendlich langweilig, ohne dass wir sozusagen die göttliche Regel verletzt hätten und aus dem Paradies verbannt worden wären. Vielleicht ein bisschen unangenehm, aber viel interessanter, würde ich sagen. Aber wieder ernst, sozusagen diese Spiegelfunktion mag auch dazu beitragen, vielleicht dieses ambivalente Verhältnis besonders der westlichen Kulturen zu Tieren zu erklären, weil, auch die mittelalterlichen Klöster hatten gelegentlich Katzen und Hunde und immer wenn die Tierhaltung etwas zu intensiv wurde, ist der Bischof oder sonst wer eingeschritten und hat gesagt, das geht jetzt nicht mehr, pst, weg damit, ihr seid Menschen und keine Tiere. Und vor kurzem hat der von uns allen wahrscheinlich sehr geschätzte neue Papst gemeint, die jungen Leute sollen sich doch lieber mit den Kindern abgeben und nicht ihre Zeit mit Tieren verschwenden oder so ähnlich mit Haustieren, nicht? In völliger Verkennung, wie die Dinge tatsächlich sind. Das heißt, das ist dieses Missverständnis der abendländischen Geistesgeschichte, das mit den Tieren nie wirklich was anzufangen wusste. Nicht? Jetzt wird es natürlich komplett anders. das heißt, die Wissenschaft liefert natürlich auch Erkenntnisse. Gerade in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, hat gerade die Naturwissenschaft Erkenntnisse beigetragen, die extrem am anthropozentrischen Weltbild rüttelt und die zeigen, dass wir von den anderen Tieren nicht so weit entfernt sind, wie wir immer glauben möchten. Natürlich sind wir ein bisschen unterschiedlich, aber wir sind auch keine Bienen und Bienen sind keine Menschen. Das heißt, das ist ein bisschen absurd, aber ich komme zu dem Punkt noch zurück. Aber andererseits, welches Weltbild sollte man denn sonst haben? Ich sehe eigentlich, wenn ich so rumschaue, hauptsächlich Menschen, einige davon wach, manche ein bisschen dösend. Also was sollten Menschen für ein anderes Weltbild haben als ein anthropozentrisches? Wird uns verdammt hart tun,
ein kanozentrisches oder ein korvozentrisches Weltbild zu haben. Das geht halt nicht. Ich möchte das nicht viel vorlesen, aber gemeinsam mit einer Dissertantin aus Mexiko haben wir vor kurzem auch über Anthropozentrismus gearbeitet, vor allem über die Mechanismen, über die wir heute, glaube ich, sehr viel mehr Bescheid wissen. Also sozusagen, was macht das Hirn, wenn es unsere Vorstellungen auf Handys, auf Computer oder auf andere Tiere projiziert? Und da, wenn man ein bisschen reingeht, das weiß ja jeder, dass Menschen immer schon anthropomorphisiert haben. Da haben sich griechische Philosophen schon drüber beklagt. Und meistens wird das ja auch negativ gesehen. Nicht? Das heißt, wir stülpen unsere Vorstellungen über die anderen drüber, weil wir gar nicht können. Und eigentlich hinterlässt das bei vielen Leuten eine ziemliche Verunsicherung natürlich, weil wie gerecht wird man da den anderen sozusagen? Ich möchte es nicht vorlesen, so viel Zeit haben wir nicht, aber im Wesentlichen steht es da drinnen in dieser Zusammenfassung. Also, dass wir anthropomorphisieren, damit sollten wir uns abfinden und sollten heute Abend trotzdem ruhig schlafen, das ist so. Das heißt, die andere Geschichte ist, und das sind die Erkenntnisse wirklich der letzten 10 bis 15 Jahre, dass Menschen und andere Tiere zwar sehr unterschiedlich aussehen mögen, ich nehme jetzt einmal die Amöben und die Einzeller und die Strudelwürmer da aus, ich rede eher von diesen Viechern, von Schimpansen, Wölfen, Raben etc., aber man kann es so zusammenfassen, damit könnte ich eigentlich für heute aufhören, das zentrale soziale Modell ist verdammt ähnlich geblieben, zumindest was Säugetiere und Vögel betrifft. Das heißt, wir haben im Kern ein identisches soziales Gehirn über die letzten 500 Millionen Jahre behalten. Das heißt, die Außenhülle schaut ziemlich unterschiedlich aus, aber ich komme noch darauf zurück. Das heißt, und das wäre eigentlich, ich denke, das ist die allgemeine Verunsicherung mit dieser Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, nicht viele Leute machen sich keinen Gedanken, sondern die denken einfach, dass der Hund eine vierbeinige Ausgabe ihrer selbst ist, womit sie gar nicht so falsch liegen. Ja. Aber das sorgt für allgemeine Verunsicherung, denn nicht vermenschlichen wir die Tiere, weil wir bloß die eigenen Befindlichkeiten auf andere Tiere projizieren und sind die komplett was anderes, ne? Das sind das grüne Marsmännchen, die dann verkleidet mit uns rumlaufen, die komplett anderen Hintergrund haben, oder aber ist die Vermenschlichung, dazu gehört ja eine gewisse Empathiefähigkeit mit Tieren dazu, nicht? Ist diese Vermenschlichung okay, weil Menschen und andere Tiere eh gleich ticken, nicht? Naja, was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, Tiere sind auch Sozialpartner für uns und sie wirken. Also wer von Ihnen hat einen Hund? Trauen Sie sich, es ist keine Schande, einen Hund zu haben. Das ist erstaunlich wenig. Gewöhnlich finde ich bei Kindern immer so ein Drittel mindestens. Und je weiter man nach Osten geht in Österreich, umso mehr. Warum hat man das? Tiere sind vor allem, ein Hund ist ein gutes Beispiel, natürlich heutzutage Sozialpartner. Nicht? 99% der Hunde im Umlauf, muss man froh sein, wenn sie auf Zuruf kommen. Die können gar nichts, die retten niemand. Sie sind soziale Unterstützer ihrer Halter und umgekehrt. Tiere wirken, gibt es eine große Literatur halt schon drüber. Das heißt, da wurde schon einiges an Wissenschaft gemacht. Zum Beispiel, es ist heute klar, dass, wenn es richtig passiert, Kinder, die in Begleitung von Tieren aufwachsen, insbesondere Hunde, die sind sozusagen unsere Urkumpantiere. Wir rennen heute, auch das wissen wir seit 2 Jahren erst, wir rennen heute seit ungefähr 30.000 Jahren mit diesen Viechern rum. Und die erste Trennung des Hunde- und Wolfsgenoms fand in Europa statt. Das Auseinanderfallen in Hundetypen dann in Südostasien viel, viel später beim Sesshaftwerden. Aber anyway, das erklärt, warum Hunde besonders geeignet als Sozialpartner sind. Wir haben uns aneinander angepasst, besonders Hund an uns. Und die Daten sind gut genug. Die zeigen auf jeden Fall, dass Kinder sozusagen in ihrer körperlichen, emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung profitieren. Da gibt es gute Daten dazu, und zwar unabhängig davon, ob sie Geschwister haben oder nicht, wenn sie in Gesellschaft von Tieren, insbesondere Hunde aufwachsen. Also die Daten sind hart genug, dass man so zumindest im amerikanischen Kulturkreis seine Eltern verklagen könnte, wenn sie einem zugemutet haben, ohne Hund aufzuwachsen. Das ist eine Form von sozialer Deprivation tatsächlich. Und dass Hunde wirken, ist angesichts unserer evolutionär-kulturellen gemeinsamen Geschichte kein Wunder. Ich meine jetzt nicht nur Hunde, ich meine Menschen und andere Tiere. Wenn wir uns kurz überlegen, was sind die evolutionären Wurzeln, dann könnte man meinen, dass Menschen, je nachdem, ob man Homo erectus schon reinnimmt, na, die rennen schon seit 700.000 Jahren außerhalb von Afrika rum, sind jetzt ausgestorben, oder Homo sapiens, wir kamen viel später, erst vor 80.000, 90.000 Jahren, 1-6% unserer Zeit waren wir nomadisierende, auf jeden Fall Jäger und Sammler. Und Jäger und Sammler haben bestimmte Gemeinsamkeiten, die ganz wichtig sind, dass man sich das einmal überlegt. Ich tue immer so, wie wenn Menschen eh nur Tiere waren, das nur, können Sie mal streichen. Natürlich haben wir Alleinstellungsmerkmale, sonst würden wir hier nicht sitzen. Also wir haben ein reflektierendes Gehirn, wir haben ein philosophisches Modul und wir haben diese immense Symbolsprachfähigkeit, die uns, das greift ineinander. Nicht? Tiere haben zwar ein Zeitkonzept, Tiere sind nicht stuck in time, wie viele Philosophen heute noch meinen, die haben Zeitkonzepte, aber sie können sich nicht zusammensetzen und sich unterhalten, was gestern war und was morgen sein wird. Das heißt, Tiere haben daher von Haus aus schlechte Karten, wenn es darum geht, sich die Welt zu erklären, wer sie sind, woher sie kommen, wohin sie gehen, während Menschen das nicht nur können, sondern müssen. Menschen sind nicht lebensfähig, individuell oder als Kultur, wenn sie nicht reflektieren. Das weiß ich nicht, ob das jetzt für alle Menschen stimmt, aber so im Wesentlichen. Also seit wann wir das haben, weiß kein Mensch, aber es gibt Hinweise, dass so richtig die Größenentwicklung, Explosion des Homo sapiens Gehirns vor circa 700.000 Jahren begann. Okay. Jäger- und Sammlerkulturen, also Jäger- und Sammler, das sage ich jetzt deswegen, weil das war sozusagen das sozioökonomische Hintergrund für die finalen Touches unserer Menschwerdung, für sozusagen unsere letzte für die letzten evolutionären Entwicklungen. Alle Jäger- und Sammlerkulturen ist gemeinsam, dass sie Tiere, die Natur überhaupt, als beseelt wahrnehmen und Tiere als denkende, fühlende Wesen und dass Menschen den Tieren nicht überlegen sind. Das heißt, es gibt so eine Augenhöhe-Einstellung zu Tieren, was nicht heißt, dass man immer gut Freund ist. Man tötet Tiere und man wird von Tieren getötet. Das hat damit gar nichts zu tun. Das heißt, alle Jäger und Sammler sind Animisten. Nicht? Wenn Sie sich überlegen, was Aristoteles in seiner Scala Naturae formalisiert hat, war das eigentlich nur sozusagen Animismus pur, letzter Ausläufer. Das heißt, wenn dem so ist, dass Tiere beseelt sind, so ähnlich wie die Großmutter, dann schafft das Töten von Tieren natürlich ein Problem. Nicht nur Schuld. Ich glaube nicht, dass die ein schlechtes Gewissen hatten, nur weil die Tiere beseelt waren, sondern es schafft eine Bedrohung. Das heißt, wenn ich das falsch mache, der entweichende Geist, die Seele, was immer, kann man ziemliche Schwierigkeiten bereiten. Das heißt, diese Jäger- und Sammlerkulturen leben in einem Korsett von Vorschriften und Tabus. Das ist eine weitere Gemeinsamkeit und eine dritte Gemeinsamkeit ist, dass sie natürlich deswegen glauben, wenn was passiert, ist man selber schuld, weil man ein Tabu verletzt hat. Ich muss immer grinsen, wenn zum Beispiel irgendwelche katholischen Geistlichen meinen, sehr konservative, meinen, Aids wäre eine Geißel Gottes und so. Das ist nichts anderes wie ein Verlängern dieses animistischen Denkens. Also ob man jetzt von der Klippe fällt oder sonst was, man ist immer selber schuld, weil man hat irgendeine Umgangsregel verletzt und man hat auch einen spirituellen Handwerker in der Gruppe, das ist der Schamane, der sagt, das machst so und das machst so und das machst so und dann passt's. Nicht? Im Wesentlichen kam unsere Spiritualität aus der Jagd und aus dem Umgang mit Jagdwild. Und dann begann alles Weitere. Das heißt, das war, ohne jetzt reinzugehen, da könnte man sehr lang drüber reden, auch der Weg von diesem Animismus bis zum Monotheismus, sozusagen, das ist der Weg von Leben in der Natur, jetzt gar nicht romantisch gemeint und mit der Natur, zu einer gewollten, bewussten Emanzipation von der Natur. Wir dürfen nicht vergessen, dass Monotheismus vor allem auch darin besteht, sich einen Gott, einen idealen Gott zu schaffen, der natürlich viel besser, idealer funktioniert, wie diese vielen Götter in den Olympen vorher, die ja moralisch nicht gerade auf der Höhe waren. Nicht? Und dieser eine Gott, der dann, den sich die Menschen nach ihrem Ebenbild geschaffen haben, das war dann das Ideal. Sie konnten von Anfang an mit dem Theodizee-Problem nicht umgehen. Aber das nur so nebenbei. Nein, nicht ganz nebenbei, weil wenn man das gegenüberstellt, sozusagen unserem Kulturhintergrund gegenüber, und das sind die Buchreligionen, dann kann man jetzt ein bisschen überspitzt sagen, dass Tiere plötzlich unbeseelte, nicht denkende, fühlende, nicht schmerzfähige Wesen sind, Höhepunkt bei René Descartes. Nicht? Er hat gesagt, Tiere haben kein Bewusstsein, daher kein Schmerzempfinden, macht's mit denen, was ihr wollt. Ich übertreibe jetzt auch wieder ein bisschen. Das haben nicht alle Leute gesagt, auch nicht in der Aufklärung. Das heißt, Gott schuf Tiere sozusagen zum Nutzen der Menschen, daher braucht man keine Entzündung. Das Alte Testament ist noch voll mit Anweisungen, wie man mit Tieren schonend umzugehen hätte. Auch die Schächten hat einen entsprechenden Hintergrund. Das Neue Testament ist nahezu tierfrei. Das heißt, die Emanzipation von der Natur schlägt sich auch da nieder. Und der Monotheismus der Buchreligionen, nicht? Man hat das dann umgedreht, nicht? Gott hätte die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Der Monotheismus der Buchreligionen hat diesen Graben zwischen Mensch und Tier dann noch ganz, ganz stark vertieft. Das heißt, wir haben den Höhepunkt dieses Grabens wirklich in der Aufklärung, würde ich sagen. Und in diesem Hintergrund entstanden unsere seelischen Dispositionen, entstand sozusagen die Struktur unserer Psyche, die Physis der menschlichen Psyche, die ja nicht beliebig ist, entstand auch unser Kostüm von Instinkten und wie wir damit umgehen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das war dieses Anreißen. Jedenfalls, wenn Sie sich diesen Hintergrund so vorstellen, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass wir Menschen biophil sind. Das heißt, warum wollen so viele Menschen, alle Kinder dieser Welt und sehr viele Erwachsene mit Tieren zusammenleben, weil diese Art von Naturbeziehung ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Wir sind biophil. Das hat Edward Wilson gesagt. Damit meint er das nahezu triebhafte Interesse an Tieren der Natur, das besonders ausgeprägt ist bei Kindern. In allen Kulturen ausnahmslos sind Kleinkinder am meisten an Tieren interessiert. Wenn sie drei Monate bis sechs Monate alte Babys testen, und das hat Judy Deloach gemacht, finden sie die mit Abstand längsten Aufmerksamkeit spannenden Tieren gegenüber. Und wenn sie beobachten, was ein- bis zweijährigen Kinder im Kinderwagel machen, wenn die Mutter an einer Taube vorbeifährt, schauen Sie sich Kinderliteratur an, es gibt keine tierfreie. Ne? Tierfrei oder tierarm wird erst dann gegen die Pubertät zu. Dann passiert was mit unseren Repräsentationen. Das ist schon klar. Warum ist das so wichtig? Weil im Großen und Ganzen, also im Groben, man durchaus sozusagen auf die Haeckelsche Regel rekursieren kann und die besagt, dass sozusagen Ontogenie eine grobe Wiederholung der Phylogenie ist, ohne dass ich da jetzt reingehen will. Das heißt, wenn Kinder so sind, und dann zeigen sie uns damit, wie unsere evolutionäre Vergangenheit, und zwar die relativ junge evolutionäre Vergangenheit, ausgesehen haben muss, erstens, und zweitens definieren sie damit sozusagen jenes Umfeld, die es braucht, dass sie ordentlich heranreifen. Gut. Das zur Biophilie, das erklärt aber, wir könnten noch so gern mit Tieren sozial sein wollen, Pferde streicheln und Schweine und Hunde haben und Katzen im Bett schlafen haben, wenn wir sozusagen völlig unterschiedlich wären, dann, und das glauben ja viele Leute immer noch oder manche Leute immer noch, würden wir unsere Bedürfnisse über die armen Viecher drüber stülpen und sozusagen das wäre überhaupt keine symmetrische Beziehung. Das heißt, die Frage ist nicht nur, warum wollen wir meine Menschen im Allgemeinen, auch wenn jetzt manche von Ihnen sozusagen sagen, auf mich trifft das nicht so. Na klar, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Warum können wir das? Und können tun wir es deswegen, weil wir eine gemeinsame soziale Werkzeugkiste haben an neuronalen und psychophysiologischen Mechanismen, die entweder gemeinsames evolutionäres Erbe darstellen, also die zum Teil uralt sind, oder die sich parallel entwickelt haben. Und diese Liste, die braucht man sich jetzt wirklich nicht exakt und lang anschauen. Das ist Gegenstand meiner einsemestrig langen Vorlesung an der Uni Wien. Das heißt, wir teilen mit den Tieren identische Prinzipien des Verhaltensaufbaus. Zum Beispiel unsere Mimik läuft exakt, sozusagen der Ausdruck der Mimik und das Lesen der Mimik läuft exakt nach denselben Gesetzmäßigkeiten wie bei Hunden, Katzen oder allen anderen Tieren. Das heißt, das Lesen der Emotionen der anderen ist etwas, was wir aus der Evolution, was wir mitbekommen haben. Nicht? Das braucht man nicht lernen. Das Lesen schon. Aber nicht den Ausdruck. Das ist einmal eine Geschichte und dann das Wichtigste, und da bleibe ich dann kurz. Bin ich schon zu lang? Wie lange habe ich noch? Bitte? Oh je. Ist diese Hirngeschichte. Das heißt, wir haben einen Teil im Zwischenhirn- und Tegmentumbereich, also in alten, tiefen Hirnschichten, haben wir das sogenannte soziale Netzwerk, ein System von 5 bis 6 Kerngebieten, das sich seit den Fischen nicht verändert hat. Also seit 500 Millionen Jahren nichts Neues. Das steuert unser soziosexuelles Verhalten, und zwar die instinktive Seite. Und dann haben wir natürlich ein Gehirn entwickelt, die dann sagen, instinktiv, Mensch, ja, jede Menge. Und zwar überall dort, wo es wichtig ist, Sex und Reproduktion, das heißt, der sicherste Weg, dass ein jüngeres Mädchen schwanger wird, ist, sie nicht aufzuklären. Also das funktioniert immer. Was wir aber sozusagen brauchen, um wirklich sozial fähig zu sein, ist dieses progressive Gehirn. Progressiv deswegen, weil es eine relative Neuentwicklung ist. Bei Säugetieren, Vögel haben was parallel entwickelt, dieser präfrontale Kortex, Stirnhirn. Das kontrolliert unsere Impulse und sagt, das machst du jetzt, und jetzt beherrschst dich, und jetzt lächelst du, obwohl der nicht danach ist. Also, erst diese Geschichte macht uns wirklich, naja, nicht seit den Vögeln, kann man sagen, aber Vögel und Säuger haben das parallel entwickelt. Wir haben das Cala Nature Denken bezüglich der Leistungen komplett abgelegt. Nicht? Große Gehirne findet man dort, wo man komplexe soziale Systeme haben, und Mensch gehört halt dazu. Okay, und die anderen Geschichten, die schauen wir jetzt nicht so genau an. Wie gesagt, das konservative Hirn, ein paar Beispiele. Wir haben einen Nucleus caudatus, ein Kern, der unsere soziopositiven Beziehungen verwaltet, der verknüpft angenehme Erwartungen an angenehme Ereignisse, zum Beispiel an ein gutes Essen oder aber auch Begegnung mit einer angenehmen Person, auch aktiv bei der sozialen Kooperation, natürlich unterstützt durch unsere entsprechenden Hormone, das ist Oxytocin, das sind Endorphine. Es gibt eigentlich nur zwei Aggregatzustände, nicht, in denen wir uns befinden. Entweder es gefällt uns was, dann kurbeln wir dieses Beruhigungs- und Endorphinsystem an, oder wir sind gestresst. Okay, warum erzähle ich Ihnen das? Weil der Herr Burns gezeigt hat, erst vor ganz kurzer Zeit, dass dieser Nukleus funktionsgleich bei Mensch und Hund ist. Beim Hund springt er an, wenn er durch Belohnung stimuliert wird, durch Futterbelohnung, durch Geruch des Besitzers, des Zweithunds, des Wiederkehrs des Besitzers. Sie sehen, dieser Hund kriecht da in diese Scannerröhre. Wer schon mal drin gelegen ist, weiß, was das für ein Lärm ist. Ist dem Hund völlig wurscht. Das heißt, Hunde haben sozusagen mit demselben Gehirnmechanismen positive Gefühle für ihre Menschen wie umgekehrt. So schaut es ungefähr in der Praxis aus. Er hat einen leichten Gehörschutz, der arme Hund. Nein, er ist kein armer Hund, weil wenn er sich fürchten würde, wenn das unangenehm wäre, würde das niemals funktionieren. Er muss völlig entspannt sein da drin, das ist das Training. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Das ist der Herr Burns. In der Zwischenzeit machen das, kam erst vor einem halben Jahr die Arbeit, in der Zwischenzeit machen das eine ganze Reihe von Gruppen und schauen in das Gehirn von Hunden oder anderen Tieren und kommen drauf, ja, wir haben identische Mechanismen. Okay, das Umgekehrte ist die Amygdala, der Mandelkern, der verwaltet unsere Angstzustände. Leider muss man sagen, sind wir kein Glück, sondern ein angstdominiertes System. Also Menschen fällt es wahnsinnig leicht, Ängste zu entwickeln, aber die Jagd nach dem Glück ist sowas. Ne? Je mehr wir dann dem Glück nachjagen, umso weniger erwischen wir es, umso mehr kriegen wir Angst. Aber die interessante Geschichte, und das gilt Gott sei Dank nicht nur für Angst, es gibt Daten, die zeigen, dass sozusagen die Beobachtung von der Angstreaktion eines anderen eine starke Angstreaktion beim naiven Beobachter hervorruft. Bei Rhesusaffen gezeigt und bei anderen, also der ängstliche Gesichtsausdruck ist ein ganz starker Trigger für die eigene Angst. Und das Ganze können wir uns heute sehr gut erklären. Wir haben sozusagen, wir heißt auch wieder von Fisch bis Mensch, wir haben Systeme von Spiegelneuronen, die uns sozusagen helfen, den Ausdruck der Emotionen der anderen in Gefühle zu übersetzen. Sie waren sicher schon mal relativ grantig in eine lustige Runde gekommen und nach 5 Minuten sind heiter, nicht? Angesteckt durch die Emotionen der anderen. Wir stecken einander vorzüglich an und das gilt nicht nur für Menschen untereinander, sondern auch für, ja, wir können sogar, unsere Spiegelneuronen springen sogar an, wenn wir Roboter beobachten. Und erst recht natürlich, wenn wir mit unseren Kumpantieren zusammenleben. Also die Ansteckung, emotionale Ansteckung zwischen Tieren und uns ist ein ganz wichtiges Konzept. Ja, und dieses Stirnhirn, das sorgt vor allem dafür, dass wir gute exekutive Funktionen ausbilden. Ich habe schon gesagt, das macht uns sozial fähig. Schnallen Sie sich an, wenn Sie im Auto gegen die Windschutzscheibe sausen und ein Stirnhirntrauma haben, verlieren Sie nichts an Intelligenz, aber Sie fallen aus allen Ihren sozialen Bindungen, weil Sie plötzlich die soziale Kontrolle verlieren. Also dafür gibt es gute Daten oder schlechte Daten. Das heißt, es geht um Impulskontrolle, episodisches Gedächtnis, Abschätzung der eigenen Handlung, strategisches Handeln, Flexibilität, ja, sich auf Situationen flexibel einstellen zu können. Das besorgt diese Stirnhirn und zwar nicht nur bei uns. Wie bildet sich das optimal aus? Durch gute soziale Bedingungen. Also die Fürsorge, Attachment-Theorie Bowlby, wenn Sie da einen Anknüpfpunkt haben, die Fürsorge für die Babys in den ersten 2 Lebensjahren ist das Entscheidende, wie gut sich dieser Hirnteil entwickelt. Übrigens auch entlang ähnlicher Entwicklungslinien bei Hundewelpen oder bei Wolfswelpen. Darauf beruht auch jene Handaufzucht, die wir brauchen, um aus Tieren wie Raben oder Wölfe gute, verlässliche Arbeitspartner zu machen. Das heißt, wir schaffen Bedingungen mehr oder weniger für optimale Reifung des Stirnhirns. Ich kann Ihnen da jetzt nicht mehr darüber erzählen. Schauen Sie mal in Ernst Brunn vorbei, dann werden Sie es sehen. Wir haben jetzt die ältesten Wölfe, die sind 7 Jahre, die sind sozial kompetent mit ihresgleichen und extrem ruhige und verlässliche Kooperationspartner mit uns. Wie gesagt, das hängt von frühen Bedingungen und dann den Routinen des Umgangs ab. Vielleicht eine kurze Bemerkung. Das können wir. In der Zwischenzeit wissen wir natürlich, dass wir nicht nur Instinktwesen, aber auch keine reinen Geisteswesen sind, sondern alle unsere Entscheidungen, wenn ich sage uns, meine ich natürlich alle Säugetiere, aber auch menschlichen Entscheidungen finden immer sozusagen unter Einbeziehung von Instinkten, unter Einbeziehung der Repräsentationen, die wir schon angelegt haben durch bestimmte Lernmechanismen und auch durch Einschalten hoffentlich des logischen Denkens statt. Wir können nachher noch über den freien Willen diskutieren, wenn Sie wollen. Es ist nur eine ziemlich fruchtlose Diskussion. Und genauso funktioniert auch das Gehirn. Diese Ebenen Instinkte sozusagen lernen Emotionen und kognitiver Überbau, die finden nicht isoliert voneinander statt, man kann sie auch nicht abkoppeln, sondern die wirken immer zusammen. Okay. Das heißt, es geht immer um Instinkt und Verstand. Diese Zusammenfassung kann ich mir jetzt fast sparen. Sie haben es wahrscheinlich schon gedacht, dass die Zusammenfassung so lauten würde, dass eine ähnliche soziale Organisation bei den Wirbeltieren, und zwar was Mustermechanismen und Funktionen betrifft, die wir finden, bedingt ist erstens durch die ökologisch evolutionären Randbedingungen. Das wäre auch wieder eine eigene Vorlesung. Aber soziale Systeme funktionieren, weil die Geschlechter bestimmte Strategien fahren in diesen Systemen. Bei Menschen nicht anders, wird bei Gaugänsen, es tut mir leid. Und wir haben eben eine sehr konservative evolutionäre Werkzeugkiste, soziales Gehirn, soziale Physiologie, etwa Stresssysteme. Darum ist es gar kein so ein Wunder, dass wir sogar mit Vögeln sozial sein können. Wir haben einen gemeinsamen Vorfahren mit Vögeln vor ungefähr 230 Millionen Jahren gehabt. Das ist die halbe Stammesgeschichte. Die könnten sich komplett anders entwickelt haben. In Wirklichkeit, wenn man es richtig macht, kann man mit einem Korviden oder mit einem Papagei einigermaßen sozial sein, wann es sein muss. Das heißt, wir wollen nicht nur mit Tieren soziale Beziehungen eingehen. Wir können das, wenn wir es richtig machen. Und man muss ja mit Menschen richtig machen. Nicht? Man ist ja nicht ein sozialer Virtuose, nur weil man als Mensch zur Welt kommt. Weit gefehlt. Von selber geht's nicht. Das heißt, die Regeln sind wirklich sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Menschen und Tieren, muss sowas wie ein wechselseitiges Interesse vorhanden sein. Das heißt, es gibt schon Anlagen auch. Nicht? Aber dieses Interesse wird in der frühen Sozialisation besonders stark entwickelt. Und darauf beruht dann wechselseitige basale Empathie, also Einfühlungsvermögen, Da liegen wir meistens gar nicht falsch, wenn wir das in Richtung Hunde zum Beispiel anwenden. Aber Vorsicht, Empathie allein ist ein bisschen wenig. Im Umgang mit Menschen und anderen Tieren wäre es vielleicht angeraten, ein bisschen was zu wissen. Sozusagen, wir sollten unseren Kortex, unser logisches Denken nicht von Haus aus diskriminieren, sondern immer Chance geben, in unseren Beziehungen mitzuwirken, aber nicht zu viel. Wenn Kortex das Bauchgefühl überwiegt, dann geht es auch schief. Das heißt, all das muss vorhanden sein, damit Beziehungen glücken, und zwar in gleicher Weise Mensch-Mensch oder Mensch-Tier. Wenn Sie das nachlesen wollen, die basalen Mechanismen, wir haben erst im Februar 2014 dieses Buch rausgebracht mit einer Reihe von Kollegen, da sind die basalen psychophysiologischen Mechanismen drinnen, die auch für Bindung zwischen Menschen natürlich gelten, bei Hochgräfe erschienen. Wenn Sie an der uralten Beziehungskiste interessiert sind, empfehle ich Ihnen natürlich dieses da, wenn Sie es nicht schon haben. Wie gesagt, das Taschenbuch ist wirklich erschwinglich, und auch die Oma und der Onkel und die Tante interessieren sich rasend dafür, also kaufen Sie gleich mehr davon. Und was jetzt neu kommt, ist die Mensch-Tier-Geschichte. Ist letztlich die lesbare Übersetzung meiner Vorlesung, die ich seit Jahren an der Uni Wien halte. Das wird es ab August im Buchhandel geben, dass ich überall am Cover prange. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber der Brandstätter Verlag meint, das sei zum Marketing vielleicht nicht schlecht. Okay. Ich möchte Sie am Schluss noch darauf aufmerksam machen, Propaganda in eigener Sache. Wir haben das erste Biologikum im Almtal im Oktober. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, das geht über Gefühle. Das wichtigste Thema in unserem Leben. Es gibt einen amerikanischen Kollegen, der hat sich ein Leben lang damit beschäftigt, was der wichtigste Faktor für ein langes, gesundes und glückliches Leben. Ein einziger Faktor bleibt über: ausgeglichene Emotionalität. Sozusagen. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, kommen Sie ins Almtal im Oktober. Das Laub wird schön verfärbt sein und wir werden einen Haufen Spaß haben. Gut, wir haben jetzt im Juli noch, also wer von Ihnen wissenschaftlich interessiert ist, wir veranstalten heuer das ISATS, das ist das internationale Symposium der Anthrozoologen. Das war letztes Jahr in Chicago, heuer ist in Wien, wir veranstalten das. Also das ist die wissenschaftliche Seite, findet in Englisch statt. Also wenn Sie wollen, schauen Sie vorbei. Das war eine Menge Marketing. Okay. Und das war eine Menge Inhalt in sehr kurzer Zeit, ich weiß. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Nun sind Sie an der Reihe, Ihre Fragen zu stellen. Bitte schön. Mikro, komm schon.
Ja, was mich interessieren würde, wäre bezüglich Lernprozessen, Parallelen zwischen Tier und Mensch. Wie wichtig ist die Beziehung in Lernprozessen? Denn zum Beispiel bei mir ist es so, also ich bin Trainerin, aber ich habe auch beobachtet, dass Tiere zum Beispiel mit unterschiedlichen Partnern anders agieren und dass die Beziehung, ich weiß nicht, wie wichtig jetzt die Reihenfolge ist, praktisch Intellekt, Lernfähigkeit, Anlage. Aber wie wichtig ist die Beziehung?
Wir sind so radikal sozial. Ich sage immer, wir sind die am radikalst sozialen Tiere der Welt. Oder überhaupt, kann das ja gut begründen. Es hat auch, nicht einmal innerhalb der Primaten gibt es eine Art, die so komplexe Gesichtsmuskulatur hätte. Das heißt, wir haben ein unglaublich komplexes Instrumentarium, unsere Gefühle auszudrücken, und das lässt darauf schließen, dass wir auch komplexere Mischungen an Gefühlen hinkriegen als zum Beispiel Wölfe und andere Affen. Und andere, nicht Babys, die sauber trocken gehalten werden, aber nicht sozial wirklich betreut sterben, können sterben. Das heißt, die Beziehung, wir sind Beziehungstiere, das heißt, und das wissen auch die Pädagogen in der Zwischenzeit. John Hattie hat die größte Untersuchung zum Lernerfolg durchgeführt, und es blieb ein Hauptfaktor über, das ist die Qualität der Lehrperson. Und da ist die Beziehung wieder eine ganz wichtige Geschichte. Nicht alles, nicht? Das heißt, man muss kritikfähig sein, etc., man muss gutes Feedback, aber die Beziehung ist eine ganz wichtige Geschichte, und wenn Sie mit Tieren arbeiten, natürlich überhaupt. Das heißt, man kann nicht sozusagen Tiertrainer sein und die Beziehung ausblenden. Das funktioniert nicht. Also ist immer Teil der Geschichte. Es kommt nur darauf an, wie stark man spielen lassen. Wenn man mit Menschenkindern umgeht, ist es essentiell. Also ich laufe immer noch in AHS-Lehrer rein, die mir erklären, sie sind dafür nicht da, sie sind Wissensvermittler. Sage ich, geht's noch. Nicht? Wenn die Kinder kein gutes Verhältnis zu euch haben, dann werden sie scheitern. Nicht? Also diese Beziehungsprobleme sind auch mit ein Grund oft für Scheitern in der Schule.
Ist es passiert bei einem wissenschaftlichen Personal, dass zwei verschiedene Teilnehmer ihrer Untersuchungen verschiedene Ergebnisse bekommen haben, einfach aufgrund der unterschiedlichen
Beziehungen? Wir haben sogar ein Projekt gemacht, das war die in Grünau. Wir haben zunächst unterschiedliche Leute unterschiedliche Beziehungen mit unseren Krähen aufbauen lassen. Also nicht Raben, sondern Krähen in der Volia, ist egal. Und haben dann denselben Kognitionsstandardtest durchgeführt und haben natürlich unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Das heißt, ja, das wissen wir auch, nicht? Hunde zum Beispiel sind extreme Beziehungstiere. Ihr Verhalten, natürlich haben die auch Anlagen und Temperament, das sie mitkriegen. Nicht? Aber ihr Verhalten nach außen spiegelt sehr, sehr stark die Beziehung zum Halter. Und oft, wenn ein Hund ein Problem macht, das ja meistens subjektiv im Auge der umliegenden Menschen existiert, dann reicht es, wenn man den Hund sozusagen von einem sozialen Setting in das andere überführt und das Problem ist verschwunden. Nicht? Also.
Danke. Schön. Bitteschön.
Herr Professor, Sie haben am Anfang ein Foto gezeigt mit der Diana Fossey. Die sich ja jahrelang mit...
Das war die Jane Goodall.
Jane Goodall, ich meine.
Nicht ganz unwesentlich, weil die Jane Goodall, die Jane lebt noch, während die Diana Fossey, die wurde ums Eck gebracht.
Ja, aber beide haben sich mit den Primaten beschäftigt. Mhm. Was haben Sie als Wissenschaftler aus den Studien der beiden Damen unter Umständen lernen können oder Anregungen bekommen? Und das andere, was ich noch fragen wollte, wir haben derzeit im Biologiezentrum in Urfahrt drüben einen Tintenfisch. Und dieser Tintenfisch ist sehr gut trainiert oder hat sich selbst trainiert, dass er Dosen aufmacht, dass er sich das Futter holt und so weiter. Wie weit haben Sie da Erfahrung auf dem Gebiet?
Also erstens, Rolle von, ich beschränke mich jetzt einmal auf die Jane Goodall, obwohl die Diane Fossey ja ganz ähnliche Geschichte ist. Die Jane ist keine Biologin, sondern war Sekretärin, kam dann zum Richard Leakey und der hat sie in den Busch geschickt und hat gesagt, sollten wir werden auch schauen, was die Schimpansen wirklich machen. Nicht? Biologen waren bis dorthin relativ stark Schreibtischtäter. Nicht? Das war der Grund, warum der Konrad Lorenz noch gemeint hat, das Töten von Artgenossen sei sowas wie pathologisch. Nicht? In der Zwischenzeit wissen wir, dass das Töten von Artgenossen, evolutionär gesprochen, unter Umständen ganz normal ist, auch Kindermord. Kindermord unter bestimmten Umständen ist geradezu ein Merkmal der Säugetiere, kommt von Mäusen bis Menschen unter bestimmten Bedingungen vor. Nur das wusste man nicht, wenn man nicht wirklich geschaut hat, was machen denn die Viecher draußen. Die machen auch nettere Sachen, die ermorden einander nicht nur. Nicht? Und das war die Jane Goodall und die ging dann raus und kam mit diesen eindrucksvollen Schilderungen des Verhaltens von Schimpansen zurück, die darauf schließen ließen, dass die ganz tiefe soziale Beziehungen haben, dass sie kooperieren unter bestimmten Umständen etc. etc. Und die Welt hat das zunächst etwas skeptisch beäugt und nicht geglaubt. Dann sind Leute wie der Franz de Waal hergekommen und haben in kontrollierten Settings im Gehege Dinge beobachtet und langsam auch die Psychologen, die ja damals noch sehr stark von Skinner und Thorndike beeinflusst waren, überzeugt, dass Tiere gar nicht so unähnlich ticken, also dass diese Tiere gar nicht so unähnlich ticken wie wir selber, dass etwa ein Merkmal langzeitwertvoller Beziehungen, also diadischer Beziehungen, ist, dass man, wenn man sie gestritten hat, dass man wieder ein Mittel braucht, um sich zu versöhnen. Wenn der eigene Partner einen am Deckel bekam, dass man ein Mittel braucht, um den zu trösten. Diese Begriffe sind in der Zwischenzeit auch in der Verhaltensbiologie verbreitet, gut definiert, hat eine bestimmte physiologische Wirkung. Man hat Franz de Waal und auch der Jane Goodall lang den Vorwurf gemacht, sie würden sozusagen auf Basis von Vermenschlichung agieren. Das ist, ja. Also wie gesagt, die Phalanx der Psychologen ist in der Zwischenzeit eingebrochen und die Biologen haben gewonnen. Also. Nein. Also das war jetzt ein bisschen blöd, weil was wir in der Zwischenzeit haben, nicht? Lorenz und andere haben in den 1930er Jahren immer gesagt, es gibt keine Tierpsychologie und Menschenpsychologie, es gibt nur eine Psychologie. Damals war das reine Forderung, wenn sie heute auf einen Verhaltensbiologenkongress gehen, haben sie 30% Psychologen, und wenn sie heute auf einen Kognitionspsychologie-Kongress gehen, haben es 30-40% Biologen. Das heißt, heute mischt sich die Szene, ohne dass irgendwer irgendein Aufhebens darüber macht.
Bitte?
Ach so, die Tintenfischgeschichte. Das ist eine sehr rätselhafte Geschichte, weil Cephalopoden, ich nehme an, Sie meinen einen Kraken. Cephalopoden sind relativ kurzlebig. Warum die gescheit sein sollen, haben wir bis heute nicht verstanden. Sie haben aber gewisse Leistungen, ne, sagen wir so. Da gibt es alle möglichen Hypothesen, warum das so ist. Also so, wie alt wird der Krake vielleicht? Ein Jahr, wenn es hochkommt. Loligo etc., die werden vielleicht ein paar Monate alt. Also es sind richtige Verbrauchstiere. Man sagt gewöhnlich, geistige Leistungsfähigkeit entwickelt sich auch mit Langlebigkeit. In dem Fall stimmt's nicht. Also warum die das können, keine Ahnung. Da merkt man aber übrigens wieder die Irrationalität und den Anthropozentrismus auch im Tierschutz. Ne? Österreich hat in der Zwischenzeit eines der, naja, doch besten Tierschutzgesetze, was nicht heißt, dass es befolgt wird. In Österreich sind bekanntlich Gesetze immer noch Kannbestimmungen. Und in diesem Tierschutzgesetz, unter strengem Schutz sind natürlich alle Säugetiere, klarerweise, Wirbeltiere überhaupt, unter den Arthropoden, also Gliedertieren, nur die Dekapodenkrebse und dann natürlich noch die Tintenfische. Nicht? Weil alles, was den Geruch hat, irgendwie gescheit zu sein, wurde reingenommen und die armen Käfer sind völlig durch den Rost gefallen. Nicht? Also es ist völlig irrational. Bitte? Ja, Entschuldigung, aber Viren sind keine Tiere. Na, also auch Bakterien sind keine Tiere. Nein, ich muss mir keine konkreten Gedanken über Tierethik machen. Ich bin kein Tierethiker, aber ich finde es immer eine Zumutung, wie der Herr Singer und andere sozusagen an die Sache rangehen, dass sie die Schutzwürdigkeit mit bestimmten Eigenschaften verknüpfen. Das finde ich höchst bedenklich. Also ein Tier ist deswegen schutzwürdig, weil es, oder ein lebender Organismus ist deswegen schutz- und respektwürdig, weil es ihn gibt und nicht, weil er bestimmte Eigenschaften hat. Da kommen wir rasch in sehr, sehr gefährliches Fahrwasser, brauchen Sie nur an einen Menschen denken. Nicht? Es gab extreme Tierschützer, die haben dann verlangt, die Schimpansen sind Gott sei Dank raus, in den meisten Teilen der Welt aus dem Tierversuch. Nicht in China. In China darf man alles machen, was Gott verboten hat. Und da hat man tatsächlich vorgeschlagen, die Tierversuche doch an behinderten Menschen durchzuführen. Nicht? Also solche faschistoiden Anfälle gibt es auch in der Tierschutzszene. Und das unter anderem deswegen, und das ist eine Folge davon, wenn man bestimmte Eigenschaften mit Schutzwürdigkeit verknüpft. Ich weiß, dass man es machen muss, nicht? Weil wie soll man sonst in der Praxis agieren? Aber super ist das nicht.
Dankeschön. Gut, jetzt sind Sie dran.
Ja, hallo, ich bin gerade am Ende von meinem Studium, vom Soziologiestudium. Seit 2006 studiere ich jetzt. Ich habe Kurse teilweise doppelt belegt, weil man auch in Wien drüben, weil man gedacht hat, ich möchte wissen, warum Menschen miteinander zusammenleben, was brauchen, was so die Auswirkungen sind. Die Diskussion, soll man jetzt Biologie in die Sozialwissenschaften mit hineinnehmen? Ich stoße immer wieder meine Grenzen. Das heißt, nein, der Mensch ist kein Natur, es hat Natur mit Menschen nichts zu tun. Mensch ist ein soziales Wesen, man muss sich das anschauen, also von der sozialwissenschaftlichen Perspektive. Wie würden Sie die Biologie da in die Sozialwissenschaften mit einfließen?
Ja, Entschuldigung, man darf halt von den Soziologen nicht blind sein. Nicht? Man muss schon akzeptieren, dass wir biologische Wesen sind. und dass wir von der Geburt bis oder von der Zeugung bis zum Tod als solche funktionieren. Das heißt ja nicht, dass wir alles, was in der Gesellschaft passiert, jetzt auf biologischer Basis erklären müssen, dass das für Unsinn passiert. Nicht? Aber ein Freund von mir auch von der Uni Linz sagt immer, ihr Biologen und Sozialwissenschaftler, was streitzen? Nicht? Ihr Biologen seid dafür zuständig, was Menschen so gemeinsam haben, und die Soziologen sind dafür zuständig, was sie unterscheidet. Das finde ich ganz gut. Nicht? Aber wie wollen Sie die Grundorganisation unserer Gesellschaft erklären, ohne an Vaterschaftssicherung zu denken? Das sind vollkommen unmögliche Dinge. Also wenn Soziologen sollten noch mal ein bisschen reinschauen in Soziobiologie und nicht alles sofort vom Tisch wischen. Nicht? Dass wir eine biologische Basis haben, ist sowas von selbstverständlich. So funktionieren wir auch. Ich meine, ich habe in Richtung Soziologie sowieso einige Beschwerden. Nicht? Einer der wichtigsten Merkmale für die Verfasstheit einer Gesellschaft ist die Beziehung zu den Tieren, die sie hat. Und dafür interessieren sich Soziologen immer noch nicht. Wir haben in unserer Gesellschaft rasante Änderungen. Wir haben zum Beispiel, ich sage immer ganz locker vom Hocker, wahrscheinlich liege ich falsch, aber dass junge Frauen, zumindest in meinem Umfeld sehe ich das in Wien, dass junge Frauen heute lieber mit anderen Frauen und mit Hunden zusammenleben als mit Männern. Und zwar rasch und sehr, sehr rasch ist diese Entwicklung. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich den Soziologen Unrecht, vielleicht schauen sich manche Leute diese Entwicklung schon an, aber ich habe in der Literatur noch nichts gefunden. Sozusagen der Umgang mit Tieren ist für mich einer der wichtigsten Indikatoren für die Verfasstheit einer Gesellschaft, und trotzdem blendet man das irgendwie aus. Das hat jetzt wieder mit der biologischen Natur des Menschen wenig zu tun, nicht? Aber sag mal.
Danke. Bitteschön.
Breitl. Mikrofon eingeschaltet.
Ja, passt.
Ganz sicher nach der letzten Wortmeldung. Ich wollte fragen, ob in freier Wildbahn Wölfe selbst von einsam lebenden Menschen gesichtet werden können und ob das insbesondere vielleicht im Valle Maira der Fall sein könnte, falls Sie dieses Tal kennen. Ungefähr auf der gleichen geografischen Breite wie Turin, aber wahrscheinlich westlich von Cuneo, gelegen auf der Innenseite des italienischen Anteils am Alpenbogen. Dort soll die Einwohnerdichte nur mehr 2 Personen pro Quadratkilometer betragen. Habe ich einem Buch entnommen, was schon vor einigen Jahren schon in 6. oder 7. Auflage erschienen ist.
Ja, das wird uns auch passieren, nicht? Also, wenn Sie die Presse gestern gelesen haben, und es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, leider steckt es kein Geld mehr rein und keine Anstrengung, um die Landflucht zu bremsen. Ihr könnt es eh nicht bremsen. Das heißt, wir haben ja diese Entwicklung schon. Das heißt, wir haben rund ums Ötschergebiet in Niederösterreich, in der Steiermark, entvölkerten große Gebiete. Die waren um die vorletzte Jahrhundertwende noch relativ dicht besiedelt. Heute lebt da kein Mensch mehr und die Entwicklung wird weitergehen. Ne? Das heißt, wir schaffen Lebensraum für Wildtiere, der früher nicht da war, und die Wölfe werden nicht wiederkommen, die sind schon wieder gekommen. Wir brauchen nur das Problem, ja, wenn manche Bewaffnete in unseren Wäldern irgendeine Beziehung hätten zu Gesetzestreue, wäre es nicht passiert, dass in Österreich 20 Braunbären spurlos verdunstet sind, dass alle Wölfe, die einwandern, spurlos verdunsten, ohne dass es je zur Rudelbildung kommt. Ich sage nicht, dass das wahnsinnig wünschenswert wäre. Ich sage nur, das ist auch wieder ein Zeichen von Umgang mit der Natur. Jetzt bin ich ganz woanders, ich weiß. Letztlich werden unsere großen Beutegreifer in Österreich, und Österreich hat einen fantastischen Lebensraum für Bären und Wölfe, werden nur Chance haben, wenn wir den nächsten Demokratisierungsschritt in Österreich setzen. Wir müssen ein bisschen weg von diesem Feudalismus, der immer noch Österreich sehr stark beherrscht. Erstens. Zweitens, ja natürlich, wenn Wölfe wo leben und die werden nicht übermäßig bejagt, haben sie gute Chancen, sie zu sehen. Das ist so. Also in allen Ländern Mitteleuropas gibt es in der Zwischenzeit schon Rudelbildung. Meistens sieht man sie nicht. Europäische Wölfe sind relativ scheu. Und dabei sollte man es auch belassen. In der Vergangenheit haben Wölfe immer wieder Menschen gegessen. Dass sie das im Moment nicht tun, liegt daran, dass die Wälder voller Wild sind und dass die Wölfe relativ scheu sind. Und gesagt, das sollte man so lassen. In Nordamerika am WSC, die Wölfe, die Sie da sehen, sind ausschließlich nordamerikanische Timberwölfe. Von denen gibt es trotz Jack London, der natürlich geflunkert hat, gibt es keine Nachweise dafür, dass sie je Menschen gegessen hätten. Aber es gibt in den letzten 10 Jahren zunehmend Unfälle mit diesen Wölfen. Warum? Weil es immer mehr Romantiker gibt, die in die Natur rausziehen und sich dann mit diesen Rudel sozialisieren. Die Timberwölfe sind nicht sehr scheu. Das heißt, irgendwann geben die auf und akzeptieren halt, dass der Zweibeiner mitten im Rudel herumrennt. Aber sozialisiert ist das nicht. Irgendwann denkt sie, weiß nicht, was sie ein junger Wolf denkt, aber ich kann mir vorstellen, dass sich ein junger Rüde denkt, jetzt probieren wir mal, was der aushält, nicht? Und das geht meistens für Menschen nicht sehr gut aus. Und wenn in Europa wieder die Wölfe zurückkommen, dann sollte man sie zurückhalten, man sollte sie nicht anfüttern, damit man sie sieht, sondern sollte sie möglichst scheu lassen, natürlich.
Ganz hinten, bitte.
Hochstraße.
Ach, okay, Entschuldigung, kommst du hin und dann hab ich nichts gesehen. Passt, wunderbar.
Ich habe eine Frage zum Vergleich Wölfe, Ihre Erfahrung, Wölfe zu den heutigen Hunden oder Welpen. Wie weit sind wir da entfernt durch Degeneration, was man
alles hört? Also die Idee von der Degeneration durch Domestikation, das war NS-Ideologie und das Lorentzsche Vorurteil, das wir hatten bis in die 60er Jahre. Nicht? Der Lorenz hat gemeint, Menschen werden verhausschweint, weil sozusagen in einer Kulturumgebung genetisch degenerieren und außerdem würde man furchtbar viel zwischen den unterschiedlichen Rassen hybridisieren und das sei ganz schlecht. Also furchtbar. Nicht? Also wenn man dem Lorenz vorwirft, irgendwo Berührungspunkte mit dieser alten Ideologie gehabt zu haben, dann war es da. Heute denken wir eher, dass domestizierte Tiere einen Anpassungsprozess an das Leben mit Menschen durchgemacht haben. Das heißt, sie sind im Vergleich zu Wildtieren überhaupt nicht degeneriert, weil sozusagen ein Wolf, der mit Menschen in einer Stadtumgebung leben sollte, der war ziemlich arm, aber jeder Hund schafft es spielend. Das heißt, sozusagen Hunde haben sich angepasst. Wir wissen seit 2 Jahren auch, wo die Mutationen liegen, sozusagen am Weg zum Hund, das heißt skandinavische Gruppe. Und die konnte sehr schön zeigen, dass sich Hunde, obwohl Hund und Wolf immer noch eine biologische Art sind und wunderbar hybridisieren, sogar Chihuahua mit Timberwolf, man glaubt es nicht. Ich würde es auch nicht gern probieren. Hat gezeigt, dass die Unterschiede, also die wichtigsten Mutationen fanden im Bereich Gehirnbildung statt. Das heißt, welch Wunder, ein Hundehirn ist kein Wolfshirn mehr. Und das merkt man beim Aufziehen. Welpen haben eine viel breitere Erwartung sozusagen. Wölfe haben ein viel engeres Template offenbar im Hirn, wenn sie auf die Welt kommen. Darum müssen wir so einen Aufwand treiben im Großziehen. Und die zweite Geschichte ist eine Parallelentwicklung bei uns. Seit dem Sesshaftwerden sind Menschen und Wölfe in Form von Hunden besser geworden in der Stärke Verdauung. Also Wölfe lieben Pizza und alles Mögliche, aber nicht in großen Mengen. Einen Hund können sie, wenn sie einmal mit Pizza ernähren. Ich hoffe, es ist jetzt niemand von Royal Canin im Raum. Okay. Nein, ich sag nur, also da haben sie die großen, das war einfach die Anpassung an die Lebensweise, nicht? Und da sind Hunde unterschiedlich. Und vielleicht noch kurz vorzuführen, unsere Ergebnisse der letzten Jahre, wir haben immer mehr Peer-Review-Publikationen drüber. Es gab die Idee sozusagen, dass Hunde sozial kompetenter wurden im Zusammenleben mit uns, weil sie, wir wissen heute, 30.000 Jahre sozusagen Zeit hatten, sich an uns anzupassen. Wir finden in allen unseren Untersuchungen, wir haben unterschiedliche Datensätze, dass wenn man Hunde und Wölfe gleich sozialisiert und hält, sind die Wölfe immer besser, sozial kompetenter und besser justiert in Kooperation mit uns Menschen. Das heißt, die Idee, dass Hunde sozial kompetenter als Wölfe seien, ist Unsinn. Was Hunde sind, sie sind aufmerksamer, sie wollen mit uns, da ist was im Gehirn passiert, und sie sind weniger kritisch, haben auch ein kleineres Vorderhirn, sind weniger kreative Denker, und sind auch, also ein Wolf ist sozusagen völlig man kann einen Wolf nicht durch Maßregeln korrigieren. Sogar verbal nimmt er das übel. Und wenn man den herumschubst körperlich, kriegt man sofort Gegenwehr und sofort Verweigerung von Kooperation. Hund, wenn es wollen, früher hat man Hunde geprügelt, man hat Hunde in die Bindung geprügelt. Das vertragen Hunde zur Not alles. Beim Wolf wäre das völlig unmöglich. Also das sind schon Unterschiede. Nicht? Sie ertragen einfach unsere Fehler. Ich würde sagen, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber vielleicht 50% der Hundehalter lesen ihre Hunde ja überhaupt nicht gescheit. Nicht? Was meistens keine großen Auswirkungen hat, weil die Hunde kompensieren. Nicht? Beim Wolf wäre das unmöglich. Also wenn man mit dem sozial inadäquat umgeht, stellt er die Kooperation ein.
Vielleicht eine kurze Frage dazu. Der Hund, der ja jetzt die Beziehung mit Menschen gelernt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, kann der auch noch im Rudel funktionieren?
Also naja,
das soziale System untereinander, hat sich das verändert?
Lernen haben wir während der Sozialisierung, aber das sind sozusagen genetische Veränderungen, die zu unterschiedlichen Voraussetzungen führen. Das heißt, Hunde sind genetisch schon was anderes wie Wölfe. Und es gibt also ein Modell, das ist natürlich eine Frage, die Biologen auch interessiert, und ein Modell dafür sind wild lebende Hunderudel in Italien und anderswo. Bitte? Da haben wir keine gescheiten Untersuchungen. Aber im Wesentlichen zeigt sich, dass es Unterschiede in der feinen Justierung der Kooperation gibt. Also die im Rudel geborenen Welpen, die meisten verschwinden im Alter von 7 oder 8 Monaten, dann wenn sie auf Jagen umstellen sollte. Hunde jagen weit weniger effizient, kooperativ, und sie ziehen vor allem, sie arbeiten nicht zusammen beim Aufziehen von Nachwuchs. Also denen ist einiges verloren gegangen auf dem Weg, und Wölfe machen das natürlich. Also Wölfe sind, und weil Wölfe sozusagen von Haus aus feiner justiert sind, haben sie auch die Fähigkeit, mit uns feiner justiert zusammenzuarbeiten. Hunde haben sich schlicht und einfach angepasst. Nicht? Die haben jene Fähigkeiten behalten und ausgebaut, die dazu dienen, mit uns zu kooperieren, aber sie sind keine großen Weltmeister mehr im Kooperieren untereinander. Kennen sie zum Teil immer noch nicht. Und wir haben auch Rassen, die sind drauf gezüchtet. Nicht? Meute, Jagdhunde wie Beagles, denen sind die Menschen eher wurscht, dafür jagen sie gerne im Rudel. Auch etwas, was man wissen muss, wenn man sich einen Hund zulegt. Ne? Unterschiedliche Rassen haben unterschiedliche Eigenschaften. Also zuerst den Kopf einschalten und dann sich den Welpen zulegen und nicht umgekehrt. Das sorgt für eine gute Beziehung. Ja.
Danke. So, jetzt.
Also Sie haben die Sozialisation, die gegenseitige Sozialisation mehrmals angesprochen. Da möchte ich zwei Fragen dran anknüpfen. Für wie realistisch halten Sie die klassische Romulus-Remus-Geschichte?
Entschuldigung, die klassische was?
Geschichte von Romulus und Remus. Okay. Oder was weiß ich, Wolfsmenschen, also Babys, die durch Wölfe aufgezogen werden. Sie haben gesagt, dass sich Menschenwelpen, also Babys, für Tiere interessieren. Gibt es da ein Analogon? Zum Beispiel bei Wolfswelpen, dass sich die besonders für Menschen interessieren oder für andere Tiere auch?
Nein, also Wölfe interessieren sich überraschend stark dafür, was wir tun. Wölfe siedeln sich auch ganz gern dort an, wo Menschen leben und nicht in menschenleeren Gebieten. Und mein Verdacht ist auch, weil sie ein gewisses Interesse haben daran, was wir tun. Wir sind füreinander immer interessant gewesen. Aber Welpen, die muss man sehr sorgsam behandeln, dass sie keine Scheu vor Menschen entwickeln. Also da haben wir einen großen Unterschied. Und die andere Geschichte, wir finden sehr viele Mythen. Das deutet nur darauf hin, wie eng Menschen und Wölfe von Anbeginn waren. Wir finden viele Mythen, dass Wölfe, Romulus und Remus ist eine gute Geschichte, nicht? Also eine Kriegernation, die Römer ja waren, beruft sich auf den Wolf in ihrer Gründung. Allerdings jetzt nicht in einer sehr kriegerischen Rolle, sondern als Amme. Dieses Motiv haben wir ganz stark bei den nordwestamerikanischen Indianern, für die der Wolf sozusagen Sinnbild für durchaus wehrhaftes, aber gutes, fürsorgliches Familienleben ist. Nicht? Während im ganzen Rest von Eurasien dieser Werwolfkult und dieses Werwolfdenken ziemlich durchgeschlagen hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wir haben in sehr vielen in Turkvölkern, bei den Türken etwa, bei den Mongolen, haben wir Wölfe im Gründungsmythos. Wobei sozusagen Wölfe als Totemtiere bei den Mongolen erst relativ spät kamen. Also offiziell erst mit Genghis um 600, 500 nach Christus. Vorher wahrscheinlich im Volk verankert, aber sozusagen die Adeligen haben den Wolf erst relativ spät genommen und das Geschlecht von Genghis leitet seine Herkunft vom Wolf her. Die Mongolen überhaupt bis heute berufen sie sehr stark am Wolf, Kriegsstrategien, Jagdstrategien etc. hätten sie alles vom Wolf gelernt. Da muss man wieder aufpassen, da wird Wolf natürlich in die andere Richtung übersteigert, nicht? Wunderdinge reingeheimst. Aber was richtig ist, also die haben bis heute, Mongolei ist der einzige animistische Staat der Welt, und die haben bis heute Wolf als Haupttotemtier, was sie nicht daran hindert, die Wölfe abzuschießen. Und eine gewisse Toleranz haben sie, wenn Wölfe zum Beispiel Tiere aus der Herde nehmen. Bis zu einem gewissen Grad wird das toleriert. Heute wieder, und zwar in der ehemalig sowjetischen Teil der Mongolei, im ehemaligen chinesischen Teil der Mongolei ist alles tot. Natur und Kultur. Und im ehemalig sowjetischen Teil kam es zum Wiederaufleben der Himmelsbegräbnisse. Also man setzt Wölfe ein für den Transport der Seelen der Toten irgendwo hin. Nicht? Das heißt, man legt die Toten aus. Das heißt, man hat wieder diese alte Beziehung entwickelt. Aber ich möchte mich jetzt nicht verlieren, sozusagen Wolf war immer sozusagen dieses kriegerische Symbol. Ganz stärker bei den alten Germanen, wo es diesen Berserkerkult gab. Nicht? Also so mancher Clan hatte diesen Superkrieger, nicht? Und die traten immer in Wolfsgestalt, in Wolfsverkleidung auf. Und sie durften auch in Maßen zu Friedenszeiten morden und plündern. Und das wurde toleriert, weil das sozusagen spirituelle Geschichte war. Auch bei den alten Griechen, also da gab es Apollo-Lykaios-Feste, wo man sozusagen, das sind richtige Werwolfsfeste gewesen, Entschuldigung, nicht Apollo-Lykaios, aber Werwolfsfeste. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Aristoteles im Tempel des Apollo-Lykaios gearbeitet hat, sozusagen in Athen, und das war der Tempel des Wolfs Apollo. Seitdem heißen alle höhere Töchter Bildungsanstalten Lyzeen. Also wir bilden unsere höheren Töchter in den Wolfsanstalten. Das sind eigentlich unglaubliche Dinge, nicht?
Ja, das war jetzt sozusagen ein eindrucksvolles Beispiel der Projektion der menschlichen Befindlichkeit in den Wolf hinein.
Schon auch, ja.
Aber meine Frage war eigentlich die, ob eine säugende Wölfin ein Menschenbaby nicht als Beute sehen kann, sondern als zu bemutterndes Objekt, ob das eine realistische Möglichkeit ist. Das hätte mich interessiert.
Also noch einmal zur Projektion zurück. Das ist beim Wolf natürlich besonders leicht, weil wir uns wesensmäßig so unglaublich ähnlich sind. Es gibt Menschen und Wölfe sind jene Tiere auf der Welt, die wesensmäßig wahrscheinlich einander am meisten entsprechen. Es war in der Antike und danach gelegentlich Usus, überschüssige Kinder in Körbchen im Wald zu entsorgen. Und die Wölfe haben das ihre getan. Meistens nicht adoptiert, aber bei allen Säugetieren, wenn besonders die Weibchen in der richtigen Stimmung sind, etwa ein laktierendes Weibchen, das seine Jungen verliert. Nicht? Sie kennen Bilder aus der Kronenzeitung, wo die Löwin die Gazellen großzieht oder das Kätzchen die Eichkatzeln. Geht nicht ewig gut, aber geht eine Zeit lang gut. Das heißt, dass eine Wölfin menschliche Babys adoptiert, natürlich. Ist wahrscheinlich durchaus drinnen. Aber ich bin dann sehr skeptisch, weil, jetzt stellen Sie sich vor, eine Wölfin hat vielleicht 4 bis 6, 5 Wochen Milch, und dann werden die jungen Welpen durch Vorgewürgtes vom Rudel ernährt, und das menschliche Baby, sagen Sie mir, das damit glücklich ist. Also ich glaube, es gibt immer wieder Geschichten aus Indien, die nicht ganz unglaubwürdig sind. Da sind es dann ältere Kinder, die sozusagen von Wölfen adoptiert werden, aber ich habe trotzdem Schwierigkeiten, das zu glauben. Also biologisch funktioniert das nicht wirklich.
Okay, bitteschön. Sie sind dran.
In der Nähe von Aigen, im Mühlviertel, gibt es eine große Hassgefahr. Mhm. Arbeiten Sie mit denen auch zusammen?
Ja, es gab Berührungsversuche, aber das ist immer wieder, also wir haben zu unterschiedliche Interessen, sagen wir so. Wir sind ein rein wissenschaftlich ausgerichteter Betrieb und die machen doch hauptsächlich Besucherbetrieb nicht. Aber wir sind durchaus freundschaftlich in Kontakt.
Bitte schön.
Mir hat Ihr Appell an mehr Verkehrssicherheit gut gefallen. Schnallt euch an, um das Stirn hier uns nicht verlustig zu gehen. Halten Sie es für denkbar, dass der gelernte Wiener, als er den Spruch prägte, erst Alter, bist wo angerennt, das schon wusste, bevor wissenschaftliche Erkenntnisse spürbar wurden?
Nachdem ich die Weisheit unserer Wiener Volksgenossen für unermesslich halte, bezweifle ich das nicht.
Ich hätte noch eine Frage zur Beißhemmung. In der Presse war vor kurzem ein Artikel drin, dass ein Schüler von Konrad Lorenz die Beißhemmung gesagt hat, dass das falsch ist oder nicht so stimmt.
Naja, sozusagen bedingungslos ist die Beißhemmung nicht. Ne? Das war auch das Denken von Konrad Lorenz, dass sozusagen das Töten von Ortgenossen pathologisch wäre. Der Einsatz, also wo er richtig lag, war, dass das Emotionssystem der Aggression und auch das Aktionssystem der Aggression was Adaptives ist. Allerdings wird es aus Interesse des Selbstschutzes, sage ich mal ganz einfach, von sozial kompetenten Individuen sehr, sehr sparsam eingesetzt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie leben in einer sozial komplexen Gesellschaft und sind angewiesen auf Kooperation von anderen, dann ist es natürlich viel gescheiter. Ich erwerbe mir die Kooperationsbereitschaft von denen durch nett sein, als durch am Tisch hauen. Nicht? Also das ist nicht so gut. Und die Geschichte mit der Beißhemmung, das war auch so ein Missverständnis, natürlich. Bei Auseinandersetzungen, wo es auf nicht sehr viel ankommt, bei spielerischen Auseinandersetzungen, etwa bieten Wölfe einander die Kehle da, mein Gott, ich kann mich auch unter unsere Wölfe legen und wir balgen ein bisschen rum und hab dann auch das Kiefer irgendwo und weiß, es passiert sicher nichts. In dem Kontext natürlich nicht. Wenn es aber um was geht, zum Beispiel wenn es um reproduktives Monopol geht, wenn es selten bei Wölfen, aber doch kann es passieren, dass die Alphas, die ja sozusagen das reproduktive Monopol haben im Rudel, sind ja meistens die Eltern aller anderen, dass die etwa durch einen zugewanderten Wolf herausgefordert werden und dann wird getötet, der Teufel kommt raus. Also dann gibt es keine Beißhemmung. Also es kommt immer auf den Kontext an nicht? Und auf den Einsatz. Nicht? Passiert selten, aber doch. Nicht? Also aber allgemein zu sagen, oder Hundebesitzer sind oft ganz entsetzt. Nicht? Die haben ihren süßen Welpen an der Leine und da kommt dieser grausliche andere große Hund und der ist rau zum Welpen. Aber sieht er dann nicht, dass er ein Welpe ist und der muss ja doch eine Beißhemmung haben? Nein, muss er nicht. Nicht seine Pflicht. Das war nett, wenn er es hätte, aber es ist leider keine Regel.
Sie haben eine Frage, dann gerne.
Und ist ja heute die Wartezeit auf dem Vortrag mit wunderbaren Bildern von Wölfen verkürzt worden. Da hat man sich auch in sehr engen Kontakt mit den Wölfen gesehen. Und jetzt meine Frage aber ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Wo fühlen Sie sich wohler? Und dann Rudel Wölfen oder ein Rudel, jetzt nicht im richtigen Sinn, sondern im übertragenen Sinn, oder ein Rudel Menschen?
Darf ich ehrlich sein?
Ja. Das sage ich ja.
Das kommt ganz drauf an.
Gut, vielleicht zum Abschluss ein bisschen Zeit hätten wir noch. Sie beobachten ja bei den Graugänsen, aber auch bei den Wölfen schon auch das Miteinander Tier-Mensch, aber auch die Tiere untereinander.
Hauptsächlich.
Ja, hauptsächlich. Was sind da so, ja, wenn Sie zurückblicken auf die vielen, vielen Jahre, was waren da so wirklich die Dinge, die Sie erstaunt haben in diesem sozialen Miteinander der Tiere, wo Sie gesagt haben, boah,
das... Ja, ja gut, was in Grünau wirklich die große Linie der letzten Jahre und Jahrzehnte war, wir haben ja gerade bei Cambridge University Press ein wissenschaftliches Buch über die Sozialstruktur von Gänsen rausgebracht. war das diese Ähnlichkeit von des Sozialsystems von Gänsen zu dem von Säugetieren. Also wir haben eine weibchengebundene Gesellschaft, das heißt die Schwestern beziehungsweise die Töchter bleiben enger bei der Mutter und die Schwestern bleiben enger zusammen, als man es erwarten würde. Die Männchen gehen in den Clan sozusagen ihrer Angetrauten dann. Das ist eine wichtige Geschichte, weil der Clou der Geschichte ist soziale Unterstützung. Das heißt, zur Gänseschau ist ja kein sehr netter Ort. Die Gänse sind deswegen zusammen, weil sie einander lieben, sondern weil sie dadurch vor Fressfeinden besser geschützt sind. Und was wirklich die Einheiten in der Schar, die sozialen Einheiten, die Langzeiteinheiten sind, ist das Paar und sind die Clans. Aber zwischen den Paaren und zwischen den Clans geht es manchmal ziemlich rau zu. Und sozusagen, wenn man es überlegt, was in diesen Situationen bei allen Wirbeltieren besonders die immer komplexe soziale Organisation haben, hochgefahren wird, sind die Stresssysteme. Das heißt, für Wildtier Glukokortikoiderhöhung, also bei uns Cortisol, geht immer einher mit einem Mordsenergieaufwand. Das heißt, effizient in der Gesellschaft ist es natürlich, wenn ich meine sozialen Ziele mal ohne viel Aggression erreiche und vor allem ohne ständig meine Stresssysteme zu aktivieren. Dasselbe Gesetz wie bei uns, nicht? Wenn ich ständig das Cortisol oben habe, werde ich vermutlich nicht lang gesund bleiben und nicht ewig leben. Was brauche ich? Ich brauche einen Partner, der mich runterbringt. Das heißt, wir haben dieselben Gesetzmäßigkeiten von sozialer Unterstützung bei den Gänsen gefunden, die wir bei Menschen und anderen Säugetieren schon kannten. Und das sind wirklich aufregende Dinge, weil sie doch zeigen, wie ähnlich die soziale Organisation ist. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Also während Wölfe und Menschen Kooperationstiere sind das Graugänse weniger. Also die haben keine über die Clan- und Paargrenzen hinweg keine langzeitwertvollen Beziehungen, keine Allianzen. Die verprügeln einander und das war's dann. Ne? Also da gibt es schon große Unterschiede auch. Ne? Das ist nicht so, dass die Graugans auch nur Menschen wären. Ne? Also wäre ein bisschen übertrieben. Also das hängt vermutlich damit zusammen, dass Wölfe und Menschen ein Element haben, das Pferde und Graugänse nicht haben, nämlich sie kooperieren auf der sozialen Jagd. Und das ist ein ganz anderes Element. Und sie bilden relativ geschlossene Gruppen und definieren sich als wir und die anderen. Das heißt, in dem Moment, wo man sozial jagt und wo man sozusagen systematisch die Nachbarn bekämpft, braucht man ganz andere Ebenen von Kooperation und Kooperationsbereitschaft als ein Pferd. Mein Gott. Auch nicht unwichtig in der Gruppe zu leben oder ein Gans, aber im Wesentlichen geht's darum, rechtzeitig vor einem Wolf davon zu laufen und nicht jetzt sozusagen hoch, also wirklich differenziert zu kooperieren auf der Jagd oder so, nicht? Also Pferde jagen nicht. Sie wissen ja, wer die Pferde und die Hirsche geschaffen hat.
Na?
Ja, natürlich der liebe Gott, aber ich meine, für ihn tätig waren natürlich die Wölfe, nicht? Ohne Wölfe. Wölfe waren der Auslösefaktor für die Entwicklung von langen Beinen, nicht? Fluchtbeinen. Ohne Wölfe keine Pferde, ohne Wölfe keine Hirsche.
Wir haben dann eine Frage.
Ich habe mir das jetzt durch den Kopf gehen lassen, dass sich der Soziologe mal mit der Soziobiologie beschäftigen soll. Jetzt ist mal eine Frage. Ich meine, die Rudel an Wölfe, wie viele Tiere haben Sie da um die 10, 15?
Naja, im Freiland haben wir Wölfe funktionieren gruppendynamisch so ähnlich wie Menschen. Ne? Wenn es ihnen zu gut geht, dann fangen sie untereinander zu streiten. Und die Rudeln sind relativ klein. Aber die Rudelgröße hängt von der Nahrungsversorgung ab. Das heißt, je dichter die Beute, umso größer können die Rudel sein. Aber je dichter die Beute, umso mehr Rudeln gibt es auch und umso mehr böse Nachbarn. Das heißt, um gegen die bösen Nachbarn zu bestehen, muss man relativ groß sein. Darum haben wir im Yellowstone Rudelgrößen bis zu 50. 50 Tiere in einem Rudel. Aber das geht nur dann, wenn sozusagen das Rudel durch ständigen Außendruck stabilisiert wird. Wenn das nicht so ist, dann rennen vielleicht 4, 5 Wölfe miteinander rum. Nicht? Und wenn es mehr werden, dann gehen die Jungen woanders hin.
Das heißt, man sieht da sehr wohl die Parallelen zur menschlichen Gesellschaft, weil ich habe zum Beispiel mal gehört von der Soziologie der Biene, da haben sie Experimente gemacht, die haben ihnen Ressourcen weggenommen und die haben dann eben angefangen, sich auf die Schwächern zu stürzen, die Schwächern dann auch zu essen.
Ja, das tun Bienen nicht. Ne?
Das tun Bienen nicht?
Nein, die essen keine anderen Bienen.
Die essen die Larven?
Nein, nicht wirklich. Es gibt Konflikte im Bienenstock, aber so geht's nicht. Nein, also die Bienen lassen wir mal raus, weil... das ist wirklich ein Reizreaktionssystem. Das heißt, die großen Leistungen der sozialen Insekten kommen durch relativ einfache Regeln zustande, während die komplexe soziale Organisation bei den Vögeln und den Säugetieren kommen durch sehr stark durch geistige Leistungen zustande. Also das ist ein himmelhoher Unterschied zwischen sozialer Organisation von Hymenopteren und sozialer Organisation bei Säugetieren. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Wo kann ich mehr Vergleiche finden zwischen Tierverhalten in der Tiergesellschaft, Menschgesellschaft?
Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Wir sind Säugetiere und wir kommen innerhalb der Säugetiere haben wir recht ähnliche Regeln. Auch sozusagen die Gruppendynamik. Manager wundern sich da immer, die zu uns kommen. Aber es ist überhaupt nichts zum Wundern. Das sind sozusagen nicht nur reine Parallelen, sondern das sind funktionelle Gesetzmäßigkeiten, wie eine Gruppe funktioniert und wie nicht. Ne? Unter welchen Bedingungen Leadership in einer bestimmten Art und Weise ausgeübt wird, wie groß die Gruppe ist, wie groß die Kohäsion der Gruppe ist, das hängt alles von wenigen Faktoren ab, nicht? Persönlichkeit von der Beteiligten, Außenbedingungen etc., Traditionen natürlich. Und wie gesagt, da schauen Bienen eher schlecht aus. Ich sage nicht, dass Insekten nichts lernen können, die können lernen, was sie lernen müssen, aber sozusagen die Gesetzmäßigkeiten des Zusammenlebens sind doch weit weniger komplex wie bei Säugetieren.
Gut, es ist die Zeit schon sehr vorangeschritten. Wir haben aber noch drei Wortmeldungen. Und würde Sie bitten, das jetzt sehr rasch, möglichst rasch abzuhandeln, damit wirklich alle drei noch drankommen. Fangen Sie mal an, bitte.
Ganz kurz. Also um von Hunde bis Bienen wegzukommen. Sie haben am Anfang eine andere Art erwähnt, die auch in Grünau untersucht wird, nämlich die Krähen. Könnten Sie vielleicht darüber ein paar Worte verlieren, noch ganz kurz, denn die Krähen, habe ich gelesen, zeigen erstaunliche intellektuelle Leistungen.
Ja, also wir haben unter den Vögeln, also Vögel sind überhaupt nicht so dumm, wie man mal angenommen hat, aufgrund des Baus ihres Gehirns. Da hat der Herr Edinger, ein deutscher Anatom, einen ziemlichen Bock geschossen vor 150 Jahren. Sein Verziehen. Und mein Gott, der Enzephalisationsgrad von Raben, Krähen sind da ziemlich nahe verwandt, von Raben entspricht in etwa dem von Schimpansen. Also haben wir ein relativ großes Gehirn und verhalten sich auch wie fliegende Schimpansen. Also wir finden relativ wenig Unterschiede. Ein großer Unterschied in wie Säugetiere und Vögel ticken besteht in den Partnerbeziehungen. Während Vögel zu 80-90% monogam sind, jetzt auf Arten bezogen, und zwar viele Langzeitmonogam, wie Graugänse, wie Raben etc., die wie Papageien, die darauf geprägt sind, einen Partner übers Leben zu haben, sind Säugetiere meistens haben Säugetiere Haremsorganisationen und es gibt bei Säugetieren vielleicht 5-10% monogame Arten. Menschen gehören naja, Menschen sind fakultativ monogam, also Kulturenvergleiche zeigen eindeutig, dass man irgendwo zwischen Polygynie und Monogamie hin und her flippen und was gerade verwirklicht ist, bestimmte Traditionen und die ökonomischen Randbedingungen. Ne? Wie war die Frage? Also ja, also sehr vergleichbar mit dem unseren. Es war Thomas Bugner, ein Dissertant von mir, der jetzt Professor für Kognitionsbiologie an der Uni Wien ist, der Erste war, der wirklich sehr schön nachgewiesen hat, dass Raben Theory of Mind haben. Das heißt, wir Menschen dachten immer, wir wissen, okay, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß und so. Auf dieser Art und auf dieser Basis können wir operieren, aber Tiere können das nicht. Tiere können das, manche Tiere können das natürlich, Hunde können es nicht. Raben können schon. Also die sind sehr gut im Eindenken in andere und im Nutzen. Raben sind da ganz gut im selektiven Manipulieren von Informationen. Ich würde nicht sagen, dass das Lügen ist, weil zum Lügen gehört unsere Symbolsprache. Aber Schwindeln allemal.
Dankeschön. Bitte sehr. Ja,
kurz zwei Sachen. Zunächst bin ich überrascht, dass Sie die Wölfe als den menschenähnlichsten Gesellschafts- oder Lebewesen betrachten. Ich dachte immer, das sei eine gewisse Spezies von den Affen. Erste Frage. Die zweite Geschichte ist, im Grünau haben Sie, gibt es Wölfe rudeln, das wusste ich nicht, laufen die frei rum oder sind im Gehege? Ich gehe nämlich da öfter rauf auf die Wälderhütte, schlafe im Freien manchmal, ich habe noch keinen.
Also erstens haben wir die Wölfe nicht in Grünau, weil man im Almdal beschlossen hat, man will diese Art von Forschung nicht, also sind wir nach Niederösterreich gegangen und damit sehr gut gefahren. Und zweitens, Wölfe und Raben, wenn sie handaufgezogen sind, können uns nicht frei fliegen lassen. Die sind zu klug, um sozusagen verlässliche Raumzeitmuster zu entwickeln. Das Interessante an der Arbeit mit Wölfen und Raben ist, dass man sie, auch wenn man sie schon lang kennt, dass man sie nie darauf verlassen kann, dass ihnen nicht in den nächsten zwei Sekunden was ganz Neues einfällt. Ne? Also mit Freilaufen ist da nichts. Was war die erste Frage?
Warum die Wölfe den Menschen so ähnlich sind und nicht Affen?
Das ist nur jetzt, also natürlich sind wir enger mit Schimpansen verwandt. Wir sind eine von drei auf der Erde lebenden Schimpansenarten, nicht? Wobei uns die Bonobos noch ähnlicher sind als die eigentlichen Schimpansen, die ja nicht besonders kooperativ sind, sondern eher brutale Machiavellisten. Und die Wölfe sind uns deswegen in bestimmter Beziehung ähnlich, sozusagen parallel entwickelt ähnlich, weil wie gesagt, die Clanorganisation, die Familienorganisation ist ähnlich, die Kooperationsbereitschaft ist ähnlich hochentwickelt wie bei uns. Wenn man Kooperationsexperiment mit einem normalen Schimpansen macht und sagt, da ist Futter, schau da hin und greif dorthin, weil sozusagen, dass man ihm helft, also dass man kooperiert auf dieser Basis, das kommt ihm zunächst einmal nicht. Also dafür muss man trainieren. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Wölfe, die wir mit Schimpansen nicht haben. Genetisch sind wir natürlich Schimpansen, das ist klar.
Dankeschön. Gut, zum Abschluss.
Du hast ja sehr viel gesprochen über Clanbildung bei Tieren. Servus. Clanbildung bei Tieren. Jetzt sind wir als Menschen, du hast ja so hin und her geflippt zwischen Säugetieren mit Stirnhirn und ohne Hirn, also Menschen und also großen Stirnhirn. Aber wir haben ja derzeit quasi 100 Jahre Erster Weltkrieg und Habsburg hat gesagt, die Ursache dieser Katastrophe war der Nationalismus. Jetzt ist der Nationalismus der Menschen Reste dieses Clanwesens, weil immerhin trudeln wir auf eine angeblich globale Gesellschaft zu. Gibt es Hoffnung, dass Mechanismen dieser Überbevölkerung des Planeten uns sehr wohl dazu bringt, über dieses angelegte Clan-Denken hinaus uns zu einer vernetzten Gesellschaft zu machen?
Nein, ich glaube nicht. Also erstens, ich bin, wie du weißt, ist die Definition von Optimisten, dass sie einfach schlecht informiert sind. Zweitens, die Erfahrungen, wie gesagt, ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und dachte, dass nie wieder in Europa was passieren kann. Und dann kamen die Balkankriege und ich war einfach zerstört, ne, in meinem Optimismus. Und seitdem ist sozusagen seitdem sind die Ideologien tot. Was wir seitdem haben, ist auf politischer Ebene ein immenser, zum Teil schädlicher Pragmatismus. Ne. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, sozusagen menschliche Kriege allzu sehr biologisch zu erklären. Allerdings, wie man Leute dazu bringt, sich in eine Armee eingliedern zu lassen, nicht nur mit Zwang, sondern zum Teil mit Hurra und freiwillig, und andere umzubringen, sind immer dieselben einfachen Gesetzmäßigkeiten. Man nutzt dann die Konformitätsbereitschaft, man sagt, wir sind wir und das sind die anderen und das sind ja keine Menschen. Das sind immer ganz, ganz einfache Mechanismen. Das Einzige, was dagegen hilft, wäre wirklich Radikalbildung. Also Sie kennen Wölfe und Menschen, die Xenophobie nur zeitweise dann austreiben. Sie kommen nie auf einen grünen Zweig. In dem Moment, wo die Bildungsanstrengungen über die Generationen nachlassen, sind sie wieder im Urzustand drinnen. Das heißt, die Gesellschaft entwickelt sich nicht. An der Erhaltung eines gewissen Standes der Gesellschaft muss gearbeitet werden. Darum ist er besonders tragisch, dass man nicht wirklich entschlossen in Bildung investieren. Und zwar umso mehr, je jünger die Kinder sind. Nicht? Also da, ich würde nicht sagen, Österreich versagt, aber da haben wir vielleicht ein bisschen die falschen Prioritäten. Nicht? Also die einzige Hoffnung, um das einigermaßen stabil zu halten, ist Bildung. Und wenn man sich das weltweit anschaut, weiß ich nicht, ob ich wirklich Optimist sein sollte.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Mitdenken, Mitdiskutieren, Ihre Fragen, aber ganz besonders auch natürlich für Ihre Beiträge, Ihre Gedanken, die Sie da mit uns geteilt haben. Bevor das jetzt sich auflöst, noch ganz kurz die nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon. Am Montag, den 7. Juni um 19.30 Uhr beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Zukunft hat die Stadt? Notwendigkeiten und Hindernisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Hier wird Reinhard Seiß, ein Stadtplaner, Filmemacher und Fachpublizist, zu Gast sein. Und eine Woche später, am Montag, den 14. Juli um 19 Uhr, gibt es eine Exkursion, viel Grün im Grau, verborgene Gärten und Höfe im Stadtzentrum. Da laden wir Sie herzlich ein, gemeinsam mit Friedrich Schwarz, einem Biologen, der die naturlich-kindliche Station leitet und den Botanischen Garten von Linz, rauszugehen. Hier bitte ich Sie unbedingt, sich anzumelden. Es gibt neben dem Gästebuch hier eine Anmeldeliste oder sonst dort hinten, genau. Einfach ein E-Mail an martina.helmel@kepler-salon.at schicken, damit Sie dann auch mitkommen können. Ja, ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihre wertvollen Einsichten in aller Kürze. Also das war jetzt gerade mal angerissen von Ihrem Wissenschaft, den Sie sammeln konnten. Ja, herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Tschüss.